Viele Leute sagen, mein Flow wäre schon was ganz Besonderes.
Weißt du, der Basti hat am Mittwoch bei der Folge hat er gesagt, Tupac. Und zu Bushido sagt er Bushido.
Ich find das ja schade, dass Tupac so lange nichts mehr rausgebracht hat. Was ist eigentlich bei dem los?
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava trifft. Und heute habe ich jemanden ganz, ganz besonderen hier. Er ist wirklich ein unglaublicher Mensch, den ich vor circa 7 Jahren kennengelernt habe. Er hat mir auf meinem Weg sehr geholfen, dass ich eine größere Reichweite bekommen habe. Schon einer der ersten, die halt auf mich aufmerksam geworden sind. Basti, mach dir keine Hoffnung, bei dir macht er das nicht. Und er ist einzigartig, er ist der Killer und wirklich eine Koryphäe in dem, was er macht. Ladies and Gentlemen, make some noise for my man, Roos! Yeah! Basti, jetzt musst du sagen, yo, yo, Basti.
Yo, yo, hallo, Roos. Yo, yo.
Also, Roos, wie geht's dir, mein Freund?
Vielen Dank erstmal, wow, vielen, vielen Dank. First of all, I want to thank God. I want to say it was an incredible cast, you know. Oh,
krass, ich habe ganz kurz gedacht, du bist Enis Amani, weil du so einfach.
Erstmal vielen Dank. Ja, ich helfe vielen Leuten nach oben, weißt du, viele vergessen mich. Korrekt, dass du weißt. Nur das Finanzielle, das müssen wir noch regeln.
Also, ja, das müssen wir noch machen.
Die ein oder andere Dauerüberweisung könntest du ja natürlich auch starten.
Aber, der Ötzi ist so ein Bückling, der vergisst nie, wer ihn nach oben bringt.
Danke, Ötzi. Danke, Basti.
Also ich freue mich, also wirklich, danke erstmal auch, Basti, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es geschafft, dass man merkt, woran man merkt, dass es geschafft hat, dass ich 10 Uhr aufstehen musste wegen dir. Ach du Scheiße, bei dir läuft's.
Alter. Ja, wobei, ich muss ja sagen, bei dir läuft's eigentlich, weil das ist ja bei dir, du hast immer so einen harten Rhythmus, weil du arbeitest ja, also wenn ich wirklich einen Menschen kenne in meinem Leben, der hardcore arbeitet, ich glaube, an manchen Tagen bist du sogar so 21 Stunden wach oder 22 Stunden, weil du machst ja wirklich, du fährst ja von Stadt zu Stadt, Roos. Du bist ja eigentlich nonstop unterwegs.
Bist du ein Trödelmann oder was?
Sammelt der Trödel ein? Vertrieb für Versicherungen. Ich bin im Versicherungsbusiness und ziehe die alten Menschen ab, indem ich denen PKV verkaufe, private Krankenversicherungen.
Ja. Enkeltrick. Ach so, du bist von Maschmeyer. Der Maschmeyer hat dich geschickt.
Der Maschmeyer-Stil, ganz genau.
Kann ich mir das vorstellen, wie mit Moni und dem Maschmeyer so gemeinsam auf Ibiza im Sommer? Das ist schon eine schöne Zeit, die wir da haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss vielleicht mal Roos vorstellen. Roos ist eigentlich, wenn es um Interviews geht in Deutschland, vor allem in der Hip-Hop-Szene, dann ist Roos die Nummer 1. Er hat eigentlich die neuesten Infos, egal wer irgendwas Neues macht, wenn es ein neues Album gibt, Skandale gibt, irgendwas Schlimmes passiert oder auch etwas Gutes passiert, bist du eigentlich der Mann, der als erstes angehauen wird von allen Rappern und Musikern, um ein Interview zu geben. Und so hast du ja aber auch, du warst ja auch so cool und hast ja auch damals angefangen, Leute, die nicht so aus der Hip-Hop-Szene sind, gerade auch Comedians oder Künstler aus anderen Genres, zu interviewen. So hatten wir uns auch kennengelernt. Und deswegen bist du auch so ein Workaholic, Roos, oder? Du bist ja echt nonstop auf Tour.
Das mit dem andere Leute interviewen aus der Hip-Hop, es war einfach... Ich habe einfach Gefallen an Interviews gefunden und Spaß daran gehabt, Gespräche zu führen. Und ich wollte das nicht nur auf Hip-Hop so limitieren. Und ich habe einfach viele interessante Leute einfach kennengelernt und wollte auch einfach viele Leute kennenlernen. Und dafür habe ich dann einen zweiten YouTube-Kanal gemacht, weil irgendwie sind die Hip-Hopper dann doch bisschen zu heavy. Weil du vorhin Enisa gesagt hast, ich hatte sie ja auch mal auf hiphop.de sozusagen platziert. Und damals kam das nicht so gut an. So ein Newcomer, so auch noch so. Die meisten Kommentare waren, wer ist das? Aber sieht gut aus. Deswegen hatte ich damals...
Das hat sich gehalten.
Ja, nee, also... Nee. Also ihr seid so. Auf jeden Fall, deswegen, als ich dich damals für mich sozusagen entdeckt habe, über Freunde haben mir erzählt, zieh dir mal den Ötjan rein und so, und dann dachte ich, ey, würde ich gerne mal sprechen. Dafür habe ich dann aber... Also nicht nur dafür, aber ich hatte den anderen Kanal, den YouTube-Kanal, wo ich dann halt wirklich alles Mögliche so... Also ich sage immer Hip-Hopper und der andere Kanal ist der Rest. Wobei man sagen muss, wirklich, sehr viele geile Gespräche geführt, auch in den Jahren immer wieder mit dir. Aber ich wünschte, ich könnte, ich, weißt du, das Ding ist, ich hatte mir vorgenommen, da genauso reinzuhauen. Also auch 2-3 Dinger die Woche rauszuhauen. Aber es ist wirklich, man, der Scheißtag hat nur 24 Stunden, das merkst du dann irgendwann, weißt du. Und Hip-Hop-Szene ist halt, Digga, das ist die schnellste Szene. Es bewegt sich alles, es ist sehr schnell, jede Woche ist was. Während der eine mit dem anderen streitet, haben die anderen schon wieder ein Album zusammen gemacht. dauernd muss berichtet werden, dauernd muss interviewt werden. Also.
Aber letztendlich ist ja das, was du gemacht hast, war ja eigentlich auch Podcasten. Also wenn du es so blöd
nimmst. Danke, dass du das sagst. Ich muss sagen, wenn ihr... Genau, ich habe das halt im Prinzip, kann man vielleicht Videocast sagen, aber im Prinzip ist das ein Podcast, weil ich damals war dieses Wort war damals nicht so, sagen wir mal, Trend in Deutschland oder gar nicht bekannt irgendwie. Und ich habe immer gesagt, also als ich damit angefangen habe, haben ja die Leute immer gesagt, warum redet der so viel? Also bei einem Interview so, und warum stellt er nicht einfach nur eine Frage und hält dann seine Klappe? Aber ich habe das so gemacht, wie ihr das jetzt auch hier zum Beispiel macht, einfach ein Gesprächsformat war das.
Genau.
Und auf jeden Fall, das ist eigentlich...
Das haben die Leute damals, ehrlich gesagt, muss ich sagen, haben sich ja nicht geblickt, weil die haben immer gedacht, du bist halt der Fragen stellt, aber du hast eigentlich das schon, vor 10 Jahren hast du das eigentlich schon gemacht, worauf jetzt alle irgendwie aufspringen und so tun, als hätten sie das Rad neu erfunden, gerade mit dem Podcasten oder Gäste einladen. Aber du hast ja auch, muss man sagen, Roos, bei dir war es krasse, Alter, dass auch, wenn etwas richtig hart ist, was auch ganz Deutschland bewegt hat, nicht nur die Hip-Hop-Szene, dass du dann eigentlich der Erste warst, der angesprochen worden ist. Wie zum Beispiel mit der Bushido-Geschichte damals, mit der Abu Chaka. Du warst ja der Einzige, muss man auch sagen, der mal ein Interview gegeben hat, oder?
Du meinst jetzt Arafat Abu Chaka.
Der Arafat, genau.
Ja, auf jeden Fall, der Einzige bis heute auch. Das ist auch so das meistzitierte Interview, glaube ich, was ich je gemacht habe. Also immer noch wird es irgendwie, also von überall, also vom Spiegel, Stern, keine Ahnung, alle möglichen Zeitschriften zitieren ihn. Und ich habe halt das Glück, dass er das einzige Interview gemacht habe. Und dass der Kollege, dass der Arafat immer noch in den Medien immer wieder irgendwie auftaucht. immer wieder, wenn die Action machen, googeln die Journalisten und die finden immer das Interview, so, weißt du, wenn wir jetzt mal aus der Seite jetzt mal völlig also das gar nicht werten, sondern einfach nur sagen, ey, pass auf, das Ding ist halt immer die Quelle, immer wieder werde ich zitiert, immer wieder wird das Ding zitiert, ja.
Wahr.
Ich kenne mich deutlich weniger aus als Özcan in dem Bereich, so, weil das ist einfach nicht, weißt du, ich bin Hip-Hop einfach nie mein Ding gewesen, musikalisch. Abu Chaka und Bushido und so kennen.
Irgendwie war der Empfang kurz weg.
Nein, wäre jetzt Quatsch, wenn ich so tun würde, so dass ich total im Rap-Game bin. Ich habe einfach wenig Ahnung, aber ich kenne natürlich die Figuren.
Lass mich da ganz kurz reingritschen. Genau das ist mein irgendwie ein Vorteil gewesen. Ich meine, ich wusste das vorher nicht. Man hat es einfach gemacht. Aber schau mal, das ist der Vorteil. Witzigerweise sprechen mich so viele Leute auf diese 2-3 Interviews. Es gibt halt 2-3 so Peak-Interviews, die auch Leute wie du, die sagen, ey, pass auf, ich verfolge Hip-Hop gar nicht. Aber das habe ich mitgekriegt oder das Interview. Und ich muss sagen, viele Leute sagen, ich höre gar nicht so viel Hip-Hop. Aber ich gucke mir die ganzen Interviews an, weil ich die dauernd raushaue und dann auch jeweils immer die Reaktion den anderen einfange, des anderen einfange und so weiter, ergibt sich so ein bisschen so eine kleines eigene GZSZ-Situation. Was sagt der dann? Und was hat er aber dann dazu gesagt? und das ist dann irgendwie, also das verfolgen die Leute. Aber sorry, Basti, du wolltest noch...
Ich wollte nur fragen, was Arafat damals, also ich kenne den Beef zwischen den beiden, ne, dass die mit dieser Vollmacht, die Bushido unterschrieben hatte und dass er sich dann daraus gelöst hat und sich von der Abu Chaka-Familie losgesagt hat und so. Aber was war jetzt in dem Interview, das du mit Arafat Abu Chaka geführt hast, sagen wir mal, bezeichnet? Weil das das Einzige war, was er darüber gehalten hat, wo er überhaupt mal gesagt hat, wie es jetzt aus seiner Sicht ist, oder?
Ja, interessant, das ist voll die Hip-Hop-Folge jetzt hier. Also ich versuche mal so, zu der Zeit, wo ich das Interview gemacht habe, waren die beiden, Bushido und Arafat, noch gar nicht im Clinch, gar nicht. Die waren ja irgendwie locker, ich schätze mal so 10-12 Jahre gut miteinander und sehr gut. Ne? Die haben sehr gut zusammen funktioniert, das war voll die Symbiose. Genau, und die haben sich damals getrennt von K1. Das war das Thema.
Ah, K1.
Stimmt. Genau.
Und ich habe den Style und das Geld. Genau, ich habe das, was den Fotzen so gefällt. Ah, ein guter genau. Mann. Der gefällt mir sehr gut. Ein junger Mann.
Du hast gerade gerappt, Alter.
Hast du es gehört, Alter? Wow. Ja. Viele Leute sagen, mein Flow wäre schon was ganz Besonderes.
Weißt du, der Basti hat am Mittwoch bei der Folge hat er gesagt, Tupac. Und zu Bushido sagt er Bushido.
Ich find das ja schade, dass Tupac so lange nichts mehr rausgebracht hat. Das ist, was ist eigentlich bei dem los? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich bin da ehrlich. Also, dass der tot ist, weiß ich. Aber da ging es gar nicht um Bushido.
Du musst wissen, da ging es um diese K-1-Sache. Aber du musst, das Heiße sozusagen war damals, der Arafat war damals immer so eine Art Mythos und über ihn wurde gerappt oder Bushido hat immer viel über den geredet in der Öffentlichkeit und immer, das hatte so eine Aura, war da so der Gangsterboss hinter Bushido. Und hier und da gab es natürlich Spiegel, besonders Shoutout an glaube ich Spiegel, die haben den ja so Fame auch gemacht, immer mit ihren Reportagen und ja
die
und
Familie Ritter
mäßig und ja, der hat dann, das war das erste Mal, dass er sich da über 2 Stunden hingesetzt hat und ein Videointerview gemacht hat. Ich meine, es gab, weißt du, so einfach 2 Stunden sitzt er da plötzlich vorher, du hast nur von ihm gehört, weißt du, und dann macht er das. Und es war für mich auch, also, ich hab mir auch gedacht, warum macht er das so, aber cool, ich nehm's mit. Ich freue mich und habe ich gemacht und naja.
Und wie fandst du den?
Du, das ist jetzt schwer zu sagen, weil ich dieses Interview ist Jahre her. Ich kannte ihn vorher schon, hatte ihn schon vorher kennengelernt. Bei den Bushido-Interviews war der immer dabei. Und das ist sehr ambivalent, kann man sagen. Also, man kann sagen, also ich sag dir ehrlich, ne? Es gibt natürlich eine Menge Sachen, ne, wo man weiß, und da, das kann man natürlich nicht irgendwie gutheißen, und da gehe ich natürlich 0,0 d'accord. Ist jetzt auch keiner, mit dem ich telefoniere, so ist jetzt niemand, mit dem ich rumhänge. Aber ich muss sagen, wenn ich ihn getroffen habe, war er sehr nett. Er war übertrieben höflich. Also 10-mal mehr als Bushido oder so. Also, weißt du, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Hey, hier noch ein Kaffee, setz dich. Nein, können wir dich fahren? Und bla, klar, gerne. Ja, hier, da, bla. Also weißt du, total cool eigentlich so. Aber ja, man lebt ja nicht unter der Käseglocke, von daher.
Ich habe im Gefängnis gearbeitet, weißt du?
Dann hast du ihn ja vielleicht auch kennengelernt. Nein, Spaß.
Ja,
tatsächlich war er, glaube ich, nie drin. Ja, aber ja.
Sag mal so,
voll die Abu Chaka-Folge hier. Oder habt ihr noch andere Fragen?
Weil ich hab ja, auch noch klar. Nein, aber ich sag dir, warum wir auf diese Geschichte gekommen sind, ist eigentlich so, man muss ja auch ehrlich sagen, also du hast ja eine riesen Facette an Sachen, die du machst. Das ist ja jetzt nicht nur Interviews, du machst ja auch halt Moderationen von Veranstaltungen, du machst auch Comedy. Das müssen wir auch noch sagen.
Damit habe ich halt angefangen auf YouTube.
Genau, Comedy-Videos hat Roos auch gemacht und macht sie eigentlich, und dafür sind ja auch eigentlich deine Interviews bekannt. Ich muss ja ehrlich sagen, du hast ja damals ein Interview gemacht mit Khatar. Und wo du dann gefragt hast, alles gut und schön, aber wo ist das Gold? Ich wusste. Alter, ich hab da so gelacht, Alter, ich hab mich tot gelacht. So einfach diese Punchlines, die so zwischendurch kommen. Es ist ja auch viele, ist auch mal abgesehen von Hip-Hop-Veranstaltungen, man muss ja auch ehrlich sagen, wir waren ja auch hier bei Samsung, ja. Was du zum Beispiel auch oft moderiert hast oder mitmoderiert hast. Ja. Fand ich auch richtig cool.
Das Ding ist, einerseits, ich bin vielseitig interessiert, mache dann auch viel. Aber wie du weißt, wir kennen uns ja, du weißt es ja, mein Privatleben hängt richtig hinterher, was das angeht. Und kommende Woche Donnerstag habe ich wieder mal Geburtstag.
Es kommt immer wieder dazwischen.
Völlig überraschend. Die Bahn, weißt du, wie für die Bahn immer Winter und Sommer völlig überraschend kommt. Ja. So. Oh, wir haben Juli, Sommer, wieso? Die Heizung ist so. Das werde ich hier nicht verraten, auf jeden Fall.
Nee, tatsächlich. Mal was 26 und jetzt 27.
Kann man so sagen.
Ja.
Nee, aber erstmal, Özcan, komm vorbei. Zweitens, wir sind in Düsseldorf bei Adrian, komm vorbei. Und ich wollte nur sagen, an diesen Tagen, Geburtstag oder sowas, merke ich dann wieder, Alter, okay, wo feiere ich das eigentlich? Ich bin hier, ich bin da, ich bin in Berlin, ich bin in Hamburg am Arbeiten. Und dann muss ich erstmal überlegen, Okay, da also an solchen Dingen merke ich, ich habe einfach kein Privatleben. Ich hänge am Handy, die Kamera ist in der Hand, ich habe Laptop dabei, ich habe ja jetzt mittlerweile ja immer dieses Mikrofon dabei. Gott sei Dank kann ich mit euch eine geile Podcast-Folge aufnehmen, weil ich natürlich jetzt noch meinen Podcast-Mic auch noch zusätzlich dabei habe. Also ich will damit sagen, also hat alles Vor- und Nachteile. Ich habe viel gemacht, also ich mache immer noch viel, was mich interessiert und woran ich Spaß habe, das mache ich immer. Und ja.
Aber in welcher Stadt lebst du jetzt? Also so gesehen fest?
Also
das ist eine gute Frage.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich habe genau.
Der Deutsche fragt jetzt: Wo bist du gemeldet, mein Sohn?
Ja, also, ja genau.
Ich bin Essener. Ich bin ja aus Essen ja. City. Und genau, Basti, du hast ja gesagt, du kommst ja aus der Nachbarschaft Gelsenkirchen.
Ja.
Und ich komme aus Essen und bin natürlich immer noch da und Eltern besuche ich da und Freunde. Und dadurch, dass wir bei hiphop.de zum Beispiel, die sitzen in Düsseldorf. Und das heißt, wenn ich in NRW bin, dann sitze ich in Essen und besuche von da aus immer alle meine Jobs. Aber dann sitze ich natürlich auch in Berlin und mache hier viel, genau. So, ja.
Ja, wir sind ja, glaube ich, 3 Kilometer entfernt voneinander aufgewachsen. Ich in Gelsenkirchen-Rotthausen.
Rotthausen.
Du ja. In Essen, Altenessen. Da sind wir immer, bin ich mit meiner Mama immer hingefahren. In die Eisdiele im Einkaufszentrum. Essen, Altenessen. Absolut. Famoses Einkaufszentrum.
Aber vielleicht wart ihr auf dem gleichen Gymnasium.
Nee, ich war Gymnasium Essen Leibniz, das ist aber direkt um die Ecke vom Einkaufszentrum.
Leibniz-Gymnasium kenne ich, natürlich.
Ja, echt jetzt? Wo warst du?
Ich war in der Grillo-Gymnasium Gelsenkirchen. Aber ich kenne das Leibniz natürlich, weil das bei mir um die Ecke war. Krass. Du durftest, wenn du in Essen, also guck mal, ich bin 50 Meter von der Grenze von Essen aufgewachsen, aber du durftest nicht in Essen zur Schule gehen, wenn du in Gelsenkirchen gemeldet warst.
Ach so, ja. Oh, das war dein Pech.
Okay. Das war mein Pech, ja. Im Nachhinein auf jeden Fall, Alter.
Nee, aber ey, ganz ehrlich, Essen, ich wollte nur sagen, wir haben ja vorhin kurz über Einkaufszentrum geredet. Weißt du noch, wie das Einkaufszentrum früher hieß? Also ewig, 30 Jahre lang. EKZ.
Stimmt, das hieß EKZ, Einkaufszentrum.
Das ist einfach immer EKZ. Also wir haben uns,
haben eine gute Werbeabteilung, die Jungs.
Ich habe, ich war an der Grundschule Karlschule, das ist genau gegenüber, ne? Also quasi, wir sind dann immer, also ich bin da immer dran vorbei zu nach Hause gelaufen und bin dann Leibniz-Gymnasium auch nur ein paar Meter weiter quasi am Kaiserpark. Leute aus Essen werden wissen, hier im Sektor, ey, yo, wir sind ja bei 1Live, Sektor und so ein Scheiß, ne? Yo, yo, hier im Sektor.
Ja, ist es nicht Bundesland.
Genau, King. Auf jeden Fall, weil ich sagen wollte, das hieß überdimensional, voll lange hieß es EKZ. Und wo ich dann zur Schule kam, wir hatten dann so eine Außenstelle, weil die Leibniz war ein bisschen zu klein für gewisse Klassen. Und als ich in der 10. war, da waren wir im Mallinggrott, falls das noch jemand kennt. Das ist nämlich auf der anderen Seite vom Einkaufszentrum. Und wir haben uns immer totgelebt. Dieses Ding heißt einfach immer KZ, so, weißt du? Aber
das ist also,
wir haben immer gedacht, das können die nicht ernst meinen. Aber irgendwann haben die es jetzt geändert. Jetzt heißt das Ali Center.
Ernsthaft? Das heißt Ali Center?
Ey, ohne Scheiß, ich mach keine Witze.
Und das weißt du warum aber? Weil die zeigen wollten so, hey, wir sind keine Nazis.
Wir sind international, ja. 30 Jahre KZ, jetzt Ali Center. Nein, es heißt Allee Center. Weißt
ach,
du
Allee.
Ja, weißt du noch, jetzt sind die so, weißt du, so richtige Ruhrpott ganz unten mit Arbeitslosigkeit und dann machen die so einen auf Franzosen. So,
Allee ja, Center, ja.
Allee
ja.
Les Enfants, Allee Center.
Ich hab da als Kind mal einen Rubbel los über 10.000 Mark ausgerubbelt.
Du verarschst mich.
Das ist kein Scheiß. Ich durfte immer, wenn ich mit meinen Eltern als Kind dahin bin, gab's immer, du kennst doch die Rolltreppe, ne? Man kommt die Rolltreppe runter und auf der linken Seite ist die Eisdiele. Und dann durfte ich immer mit 2 Kugeln Eis holen und daneben war ein Lotto-Totto-Laden. Da habe ich mir immer einen Rubbel loskaufen dürfen, damit ich für die nächste Stunde die Fresse halte, während meine Mutter einkauft. Scheiß. Und da habe ich Rubbel losgekauft und habe gerubbelt und es waren 10.000 Mark, dreimal. Krass. Und dann haben wir das abgegeben an dem Laden und die meinten, ihr müsst es überprüfen. Und dann bin ich mit meiner Mutter und meinem Vater zu Karstadt rüber und habe mir so ein Auto gekauft, weißt du, wo du als Kind selber so drin sitzen kannst,
ja,
so ein rotes
Mann,
Auto. Meine Eltern haben gesagt, du kriegst 1.000 Mark von den 10.000 Mark bekommst du so, was eigentlich auch ein geiler Deal ist, weil ich hab's ausgerubbelt. Also eigentlich war es meine 10.000 Mark. Aber ich war halt dumm, verstehst du?
Du bist in dieses Einkaufszentrum.
Deine Eltern haben dich halt direkt abgezogen, richtig?
Meine Eltern haben mich direkt abgezogen.
Straight up Gelsenkirchen so. Oh mein Gott.
Ist echt gut, Alter, Basti. Ist richtig da, gut.
Aber also jetzt warte.
Rein, hast einmal einen gerubbelt und dann hast du 10.000
gekriegt. Ja, genau.
Ist so, gut, Alter. Ist ja. Gut. Ich habe zweimal geblasen, habe 100 gekriegt.
Und wie fanden die Bullen das so?
Der kam richtig. Der kam so mit Ansage, der kam noch mit Fax. Ich hab schon gedacht, wann bringt der den jetzt? Oder? Ich hab schon Faxgerät noch angeschlossen. Ich wusste so krass, dass du den jetzt bringst. Ich so, wann kommt der jetzt mit? Ich habe geblasen für das. Ihr hattet letzte Woche ja den Autor der ganzen Gags in Deutschland am Start, ne? Hier, Micky Beisenherz.
Alle, der schreibt Mickey. Doch unsere, ja.
Der schreibt ja so viel, ich frage mich, ob er auch für sich selbst schreibt. Wer schreibt denn seine noch? Weil ich meine, irgendwann bist du ja leer, hast du gar keine mehr.
Auf jeden.
Sag mal, was ich sagen wollte, ist mit dem Rubbellos und so weiter. Ich finde das krass. Du hast 10.000. Wie alt warst du denn da?
Ich war 5 oder so, aber jetzt warte ab. Das Loch ist ja noch nicht zu Ende.
Aber das waren 10.000 Mark dann, oder?
10.000 Mark, ja. Das war 1990.
Dicker, das ist ja so wie 7 Millionen Euro.
Ja,
was
ja.
Was machst du denn hier noch im scheiß Podcast?
Sag Alter, normalerweise bin ich im Sommer einmal mit meiner Villa auf Ibiza zusammen mit Arafat und wir machen eine gute Zeit. So, weißt du,
und hier denn aus Österreich, der Kollege.
Man nennt mich den weißen Kalifen in meinem Freundeskreis. Ja, das ist halt so. Das Problem ist, ich hab, wir kamen wieder, und das ist wirklich passiert, und dann meinte die Frau von dem Laden so, ja, wir haben festgestellt, dass das Rubbellos, da war hinten das Sicherheitsfeld war beschädigt.
Was?
Und dann haben wir die 10.000 Mark nicht bekommen. Und meine Eltern sind mir rübergegangen in den anderen Laden, wo wir das gekauft hatten, mein Auto, und ich musste das zurückgeben.
Nee, Alter, das ist Abfuck.
Das ist harter Abfuck.
Das ist Abfuck, weil das machen die mit Absicht, damit die das Geld nicht zahlen müssen. Guck mal, was für ein Schwachsinn. Tja. Es gibt ein Sicherheitsfeld, das darf man nicht berühren. Was ist das für ein Schwachsinn, Alter?
Bei einem Rubbellos, immer der Sicherheitsfeld hinten war ein bisschen angedingst.
Ja. Deswegen kriegen sie es nicht. Das ist richtig Kanackenmodus. Wenn einer viel gewinnt, dann rubbel hier, dann sagen wir, geht nicht, du hast da gerubbelt. Voll die Wichser, Alter.
Das ist doch Kanackenzeit, das ist so. Diese Wagen ist nur 1.000 gefahren. Bruder, ist er 1.000 Kilometer gefahren oder fährt er noch 1.000? Was meinst du genau? Weil das sieht so aus, als ob es wirklich nur noch 1.000 fährt.
Aber ich habe hier ein Wettbüro, ein Kumpel von mir hat bei so einem Wettbüro hier gewonnen. Ich habe den getroffen, sein Gesicht war voll zermanscht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, was mit dir passiert, Alter? Autounfall. Der so, nein, Mann, ich habe im Wettbüro, und manche sind ja, früher waren ja die Wettbüros nicht an so große Institutionen wie Bet & Win und so gebunden. Jetzt und die Leute mussten das
zahlen.
Genau, und die mussten das aus eigener Tasche zahlen. Und da ist der Typ gekommen, hat halt 7.000 Euro oder so gewonnen und dann wollte es halt ausgezahlt haben. Und die haben gesagt, nein, verpiss dich. Und dann hat er gesagt, nein, ich hole jetzt Polizei. Und dann sind die auf den losgegangen, haben kaputtgeschlagen, Ticket weggenommen und dann tschüss.
Wie, das Wettbüro hat ihn abgezogen?
Das Wettbüro selbst? Weil das Wettbüro, guck mal, du kriegst eine Lizenz, aber damals, wenn du nicht an so große Dinger gebunden warst, wie Bet & Win und so, musstest du aus deiner eigenen Kasse zahlen.
Ja. Ja, ich finde das plausibel, aber also total verständlich. Stell dir mal vor, du hast zwei Kinder, weißt du, dir geht's nicht gut, und dann kommt so ein Penner, gewinnt 100.000. Ich träge auch Fresse. Ich baue hier den Laden auf Zahlmiete. Was denkt der Hund, wer der ist? Dreck, bing, bang, bung.
Kennt ihr die Story aus Australien von dem Typen, der eine Herz-OP hatte, aus dem Krankenhaus kam und rubbellos. In Australien und Amerika und so gibt's Rubbellose mit 1 Million Maximum, die man gewinnen kann.
Ja.
Und dann ist der Typ hin und hat sich an dem Tag, wo er die Herz-OP hatte, hat er überlebt, blablabla, ist er hin, hat das Rubbellos und hat 10.000 Dollar oder 50.000 Dollar gewonnen. Und dann ist natürlich Fernsehteam drauf aufmerksam geworden, so, ne, der ist irgendwie ausgeflippt, hat sich total gefreut. Und dann ist er eine Woche später mit diesem Fernsehteam dahin gegangen, so Punkt 12 mäßig, und wollte nachstellen, wie das war, so, ne. Hat dann so gesagt, ja, habe ich mir Rubbellos gekauft und so, ne. Und er kauft sich wieder ein Rubbellos, live im Fernsehen, ne, Mittagssendung, und zieht die 1 Million.
Nee, fuck you, Alter.
Das ist wirklich passiert. Es ist
und ich hoffe, der ist dann aber auch
am Herzinfarkt gestorben. Genau.
Das ist auf jeden Fall krass. Also,
der lebt noch, oder was?
Der lebt noch, ja.
Ach so, ich dachte, die Pointe wäre, er ist dann, weißt du, dann gewinnt er, überlebt einen miesen 3-Herzkranz-OP, dies, das, wo so ein Spezialist aus Thailand kommen musste, dies, das, anderes. Dann gewinnt er rubbellos und stirbt. Aber er ist also noch am Leben. Das heißt, Özcan, sag deinem Kollegen vom Wettbüro Bescheid, lass da hinfahren, den vermöbeln.
Ohne Witz, Alter. Aber überleg mal, jedes Mal, wenn du im Lotto gewinnst, kriegst du auf die Fresse. Da kommen irgendwelche Leute, klingeln an der Tür, die so, sie haben gewonnen. Du so, ja, ich weiß. So, also, kleinen Gong.
Aber es wäre schon geil, wenn Lotto Toto, weißt du, so die deutsche Lottogesellschaft, du gewinnst die 65 Millionen, dann stehen die vor der Tür mit so zwei Basies und sagen so, ey, du Fotze, gib uns jetzt sofort deinen Schein, du hast hier nicht gewonnen, hier gewinnt gar keiner.
Aber Modok, ich hatte meinen Auftritt, ich hab ja den baden-württembergischen Förderpreis
ernsthaft gewonnen. Von der Werkstatt Gottes Segen oder was?
Genau, nee, das ist hier vom Bundesland Baden-Württemberg, Basti. Ich habe ja mehr Auszeichnungen dazu, glaube ich. Nur ganz kurz.
Ja, man hat sich auch die Dreilochstute im Gold.
Ja, aber ich weiß so.
Alter. Nee. Ist das immer bei euch so?
Basti ist pervers, Bruce. Guck mal.
Basti hat locker schon dreimal Dildo King, Fotze. Dicker, wenn ich das sagen würde, direkt MeToo-Kampagne auf Twitter, was ist los bei dir?
Aber das ist genau das Ding. Guck mal.
Der ist so voll jetzt, safe, weißt du?
Wartet mal ganz kurz. Darf ich ganz kurz mal was sagen? Okay? Ruth, der die ganze Hip-Hop-Welt interviewt hat. Okay? Der die Hardcore-Gangster-Rapper, wirklich alle, er hat alle interviewt. Er kommt zum Podcast von Bratwurst und Baklava und ihm fällt auf, dass ein Herr Bastian Bielendorfer zu viele Ausdrücke sagt. Morok, Basti, mach dir mal Gedanken über dein Leben, Alter. Morok.
Alter,
das ist ein Parameter. Das ist ein Parameter.
Alter, ich sehe dieses Gespräch als meinen Eintritt ins Rap-Game. Weißt du,
nächste Woche
aber das ist dein Eintritt ins Rap-Game, Alter. Das ist das, was du kriegst. Eintritt im Rap-Game. Nein,
ich bin der erste Rapper, der auch Panflöte spielen kann.
Du Bastard. Aber Basti, du kommst ja aus Gelsenkirchen, das heißt, du bist ja du hast halt diesen scheiß Verein da, okay, alles cool. Aber,
Alter, ich bin Brussel.
Ey, Bruder, chill mal, RWE, nur der RWE, Rot-Weiß ist
nur. RWE?
Ja, mal zu.
Geh dir mal eine Pommes kaufen, ey.
Das Mädchenstadion, Bruder, ja, wir haben 50er, das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen. 52 oder so, glaube ich. Bruder, nein, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen bei uns, ne? Als ich an der Schule war, da kam der Bürgermeister zu Besuch und der hat uns damals erlaubt, jeder, der aus Essen kommt, hat hiermit die offizielle Erlaubnis sozusagen aus ganz Ruhrgebiet sich einen Verein auszusuchen. Daher sind wir Essener alle bei Dortmund. Also wir sind BVB-Fans. Aber sag mal, Basti, aber was hörst du denn gerne die ganze Zeit? Was ist denn so dein
jetzt
Ding?
Jetzt kommt's, Bruce, guck mal.
Warte, lass mich mal irgendwo, bist du so ein 1Live-Typ? So?
Überhaupt kein bisschen, niemals, nein. Also ich mag 1Live.
Hallo Leute, hier Sektor, hier mal Juli und Silbermond gleich hier wieder.
Ja, ich wollte gerade sagen, der ist so ein Silbermond-Typ,
Alter, ich bin so hart zacken, ey. Hör zu, meine Musik ist, ich bin Kind der 90er und ich meine jetzt hier nicht Mr. President.
Oh mein Gott. Das ist schon
Rage Against the Machine, Slipknot, Nirvana.
Ja, du siehst, so genau so habe ich dich auch eingeschätzt, dass du Rage Against the Machine hörst. Wie willst du das erzählen? Du hast doch ganz normal Dings gehört, ganz safe. Du hast doch ganz normal Kelly Family und so ein Scheiß gehört. Das ist doch genau deine Zeit, Kelly
Family. Er hatte auch die gleiche Frisur. Der hatte die gleiche Frisur wie Kelly Family.
Interview du mal weiter Leute, die das Thüringer Klöße-Lied auswendig können. Du kannst
aber, aber apropos Kelly Family, ne, haben in Essener Innenstadt.
Haben die gespielt mit ihrem Scheiß?
Haben die, und habe ich als Kind gesehen, nur ich wusste damals nicht halt, dass das die sind. Das habe ich dann später gecheckt, Jahre später. Aber die haben bei uns in der Essener Innenstadt wirklich so Straßenmusik gemacht.
Ja,
die sind war damals schon scheiße. Nein. Keine Ahnung, wie ich nie reingezogen.
Ja.
Aber ehrlich, ey, Basti, ohne Spaß. Ich habe ja mit der Mucke bin ich ja auch aufgewachsen. Rage oder Nine Inch Nails, später Nirvana und so. Ich habe ja
Sepultura und so.
Sepultura, ganz genau, der beste Drummer der Welt.
Oh, Sepultura, Alter.
Ja, Bruder, woher kennst du das überhaupt? Stimmt.
Ja, Bro, Alter, ich habe Connections.
Hast du gerade gegoogelt, oder?
Nee, ich war.
So, harte Musik, die Basti Bielendorfer hören kann. Oh, Sepultura, du hast recht.
Nein, ich habe hier einen Kumpel, dem seine Schwester war auch so, die hatte immer so T-Shirts, Sepultura.
Ja, mittlerweile ziehen die Leute T-Shirts an, die wissen gar nicht mehr, wer das ist, aber so, weil das irgendwie so cool
Alter,
ist.
Es gibt Nirvana-Shirts, ey, ohne Scheiß, Kurt Cobain wird sich direkt nochmal erschießen.
Bei H&M.
Nirvana-Shirts bei H&M, ey.
Nee, aber Max Cavalera, Sepultura, das war auf jeden Fall, es ist, ich erinnere mich die ganze Zeit nicht, wie der Drummer hieß, aber das war so der Double-Bass-Drummer der Welt, der Beste. Und wir hatten, ich hatte damals auch dieses Shirt mit dem S und alles. Aber das war auf jeden Fall unsere Zeit. Ich meine, Hip-Hop kam ja erst danach. Ich bin ja zu Hip-Hop erst viel, viel, viel später gekommen. Ich habe schon Ewigkeiten Graffiti gesprüht und habe aber immer noch keinen Rap gehört. Das war doch noch gar nicht so weit.
Aber das war ja auch damals so, dass die Graffiti-Sprayer, zum Beispiel Zephyr,
ja.
Der hat ja zum Beispiel gesagt so, ey, es heißt immer, dass Graffiti eine der Säulen des Hip-Hop ist, aber der so, das stimmt gar nicht. Als wir Graffiti gehört haben, haben wir Rock und Metal gehört.
Ganz genau, haben wir auch, ganz genau.
In den 70er Jahren.
Verstehst du?
Nein, Hip-Hop, nein, du musst wissen, die Elemente, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk, aber tatsächlich sind die Elemente ja auch nach und nach zusammengewachsen.
Genau.
Also erst gab's der Boss sozusagen, der absolute, der Pseudo-Anführer sozusagen war immer DJ. Und dann hat der DJ sozusagen immer wieder gequatscht und die Party aufgeheizt. Dann hat er gemerkt, okay, ich muss hier ein bisschen Skill zeigen, ich habe keine Zeit, also hole ich einen Kollegen, der sagt die ganze Zeit meinen Namen durch. Der hat dann ein, zwei Rhymes gemacht und dann wurde dieser Typ später dann zum Rapper so. Und sozusagen, dann, weißt du, und Graffiti war immer ein eigenes Ding, aber natürlich, die Leute, die hingen dann zusammen ab und es war dann, ne, man hat sich, das war auf jeden Fall so, dass es erst dazugekommen ist. Auch Skateboard ist so ein, diese ganze Skater-Szene, ja, man assoziiert das viel mit Hip-Hop, obwohl die eigentlich auch komplett Punk-Musik gehört haben und
ja, stimmt.
Trash-Metal und so. Also man kann das eigentlich gar nicht so genau sagen, aber Graffiti würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon ein viel näher dem Hip-Hop sozusagen. Hip-Hop, wenn du Hip-Hop wenn du Hip-Hop sagst, klar, da musst du das so ein bisschen dazuzählen, aber Rap heutzutage sowieso nur, es ist ja nur noch König Rap, so. Graffiti hat ja heute gar nichts mehr mit Rap zu tun.
Weißt du, ich finde sowieso immer, außer jetzt, keine Ahnung, Volksmusik und Schlager, damit kannst du mich wirklich jagen, aber ich find's affig, irgendwelche Musikrichtungen gegeneinander auszuspielen. So, jede Musikrichtung hat für sich die Legitimität zu existieren, jede Musikrichtung hat ein Recht darauf, Fans zu haben, auch Schlager und auch Volksmusik. Und es gibt auch Sachen im Rap, die ich mag. Es ist einfach nur die Musik, mit der ich nicht aufgewachsen bin. So, ich bin halt von zu Hause geprägt worden auf Rock-Gitarrenmusik. Ich habe das immer gehört. Ich stand da drauf schon als Kind. So, selbst meine Eltern haben, sagen wir mal, Rockmusik der 70er Jahre gehört. Das waren so die Platten, die ich als Kind dann gehört habe.
Ja, aber meine auch. Also, ja, meine auch. War im Iran halt super krass verboten so. Und ich habe diese ganze Psychedelic 70er Gitarren-Sound. Damit bin ich quasi gezwungenermaßen aufgewachsen, weil mein Vater das immer gehört hat und so weiter. Aber was hörst du denn heute? Was sind denn so die Bands, die du heute guckst?
Ist bis heute so geblieben. Also wenn ich jetzt meine Playlist durchgehe, ist es so, dass ich jetzt aktuell Sachen höre.
Ich meine, viele der geilen Bands machen doch, also viele der Bands, die du genannt hast, auch die ich auch früher gehört habe, sind ja gar nicht mehr aktiv. Weißt du, so, wo ist das hingegangen bei dir?
Ich wäre zum Beispiel im Sommer jetzt, wäre ich bei Pearl Jam gewesen.
Ja, Pearl Jam liebe ich ja überdimensional, aber ich habe voll den Kontakt zu denen verloren irgendwann. Also ich habe einfach der Heroinkonsum in der Szene war auch zu krass, weißt du, so irgendwann war der...
Die Einzigen, die überlebt haben, ne? Alle haben weggeschossen so.
Das ist wirklich krank, ey. Aber ich muss sagen, Pearl Jam natürlich, aber ich meine, Red Hot Chili Peppers verfolge ich halt krass. Also die habe ich immer verfolgt. Ich habe das bis heute bereut, dass ich noch nicht ein einziges Mal...
Auf ein Konzert war's.
Ja, ich habe tatsächlich, früher hattest du einfach das Geld nicht oder die Mittel nicht. Jetzt habe ich sogar... Nicht nur die Mittel, ich könnte sogar richtig hingehen und sogar vielleicht ein Interview anfangen oder einfach wirklich nah sein. Aber jetzt schaffe ich es nicht businessmäßig, weil wenn die Festivals sind im Sommer, wo Red Hot Chili Peppers ist, da sind gleichzeitig halt irgendwie auch alle möglichen Hip-Hop-Festivals.
Habe ich zweimal live gesehen, gehört zu den besten Konzerten meines Lebens. Westfalenhalle 2005, Red Hot Chili Peppers, erste Reihe, richtig
cool. Ah, geil, sehr, sehr geil.
Krass, echt, was so?
Ja, da war ich. Erste Reihe und Anthony Kiedis war auf der Bühne ungefähr so groß wie ich vor der Bühne, obwohl ich einen Meter tiefer stand. Der Sänger der Red Hot Chili Peppers ist 1,40, gefühlt.
Geil. Bin ich größer. Geil. Nee, feiere ich. Also den feiere ich, den liebe ich, aber muss man auch sagen, dass du hast jetzt gesagt, geiles Konzert, er hat auch mit die schlechtesten Konzerte gegeben schon.
Er hat eine schreckliche Stimme, der ist kein guter, also der, kein guter
Live.
Aber die Energie, er singt nicht gut live, aber die Energie.
Also nicht mehr wahrscheinlich, oder?
Nee, die waren nie gut, die waren schon in den 90ern.
Echt, ja? Okay, krass.
Aber also Kiedis war nie ein guter Sänger, aber die Energie, die sie rüberbringen auf der Bühne, ist halt einfach krass.
Ja, es
also,
ist ja... Du sagst es auch, der Bassist und so, den liebe ich und Dings muss ich sagen, ich bin auch großer, muss ich sagen, überdimensional großer Guns N' Roses Fan gewesen. Ich habe die geliebt, die Alben, okay, alles.
Das waren aber, echt viele Guns N' Roses.
Aber ich auch.
Ja, aber ich muss aber sagen, wenn ich mir, also die kamen jetzt seit 2-3 Jahren, touren die ja sporadisch. Da habe ich mir das mal auf YouTube gegeben. Es tut im Herzen so weh, wie kaputt die Stimme von Axel ist. So, weißt du, es ist so schmerzhaft. Du willst, dass es klappt, aber dann, der Beat fängt, also die Musik fängt so an, so Sweet Child of Mine oder was, keine Ahnung. Nee. Und du denkst so, ja, Mann, ja. Und dann nimmt er das Mic und dann und du so, Scheiße.
Ja, das hat ihm nicht, ohne Scheiße, er sieht ja mittlerweile aus wie eine fette alte Indianerfrau. Das hat ihm alles gut getan, ey.
Das hat nichts hat ihm gut getan.
Ja, aber das ist ja oft so, dass Menschen, egal aus welcher, ich sag's jetzt mal so, ich bin aus dem Hip-Hop oder bin halt mit Hip-Hop groß geworden, das war so im Fokus meines Lebens, aber es gibt schon so ein paar Geheimnisse, die jeder hat, dass man sagt so, hey, ich habe auch Red Hot Chili Peppers gehört, ich habe auch einige von meinen Jungs, die waren die übelsten NSYNC-Fans, aber die konnten das natürlich nicht laut sagen. Ja. Du weißt ja, damals hätte man damals in der Hip-Hop-Szene gesagt, so hey, ich liebe NSYNC oder Backstreet Boys, hätte man dich halt übelst ausgelacht.
NSYNC kann man noch nicht lieben, Alter.
Ja, aber du weißt doch, Roos, auch wenn man zum Beispiel früher, wenn man irgendwas anderes außer Hip-Hop gehört
hat. Ja, das
Beispiel,
stimmt. Nein, das war schon...
Elektromusik, ich habe zum Beispiel Chemical Brothers, Alter, ja. Ich habe die übelst abgefeiert.
Ja,
Chemical Brothers, ja. Weil alle waren ja dieses Galvanize und so, aber die waren ja schon davor mit Black Rockin' Beats und so krassen Sachen am Start und ich habe die schon damals abgefeiert, aber wie gesagt, ich glaube...
Ich muss sagen, ich verstehe voll, was du sagst, gerade in der Anfangsphase von Hip-Hop, wo man sich so gefunden hat. Schau mal, ich bin so mit Farbklecksen auf der Hose und auf den Schuhen zur Schule gegangen. Und ich fand das so cool, ich war so stolz, so. Falls mich einer erkennt, dann er weiß, ich bin auch Graffiti und so.
Später
hast du dich dann getroffen. Es gab am Gruger Park in Essen gab es so einen inoffiziellen und nie hat das irgendeiner gesagt, aber da fandest du die anderen, die Hip-Hop gemacht haben oder gehört. Genau. Haben oder Gewahn, Breaker, andere Rapper und so. Und ich muss sagen, das war irgendwie, du warst so stolz, du gehörst zu dieser Clique und wir waren dann schon sehr nazimäßig drauf. Wenn einer ankam mit irgendwas anderem, dann direkt Hurensohn, abfuck.
Dann kam immer der Satz, das ist nicht real.
Das ist nicht real, das ist nicht cool oder das ist einfach nichts. Du bist ein Hurensohn. Auf jeden Fall direkt so, weißt du. Aber ich verstehe natürlich, ich muss sagen, ich habe... was du gerade sagst, Chemical Brothers und so, das kommt ja bei dir auch durch das Tanzen und so, ne? Das war immer sehr, sehr viel elektronischer Angriff. Wenn du überlegst, wir haben damals verrückterweise habe ich als Junge Techno und so super gehasst, so, weil wir waren Hip-Hop und so Scheiß. Stimmt. Aber später habe ich jahrelang Techno-Tech-House aufgelegt und sehr viel released. Wenn du überlegst,
habe ich mir ganz vergessen, Modok, du bist ja auch noch krasser DJ, Alter.
Ja,
also du warst ja auch überall, du bist ja auf Ibiza gebucht.
Aus, aber so krass bin ich jetzt auch.
Nee, aber Bro, natürlich, ja, aber du bist doch voll gebucht,
ja,
Mann.
Ich bin überdimensional krass. Nein, ja, Mann, ja. Ja. Ich bin, also DJ bin ich auf jeden Fall schon die ganze Karriere durch, egal was ich gemacht habe.
Stimmt, ich habe das hab Gäste,
Alter,
Bruce, was geht?
Ja, DJ, ey. So ist
auf jeden Fall, sie liebt den DJ auf jeden Fall. Lass heiraten. Aber ich würde dich heiraten, Özcan, aber du bist mir zu alt.
dann musst du Basti. Alter. Basti kennt die 12-Jährigen.
Der ist ungebumst. Wegen dir ich verliere alle meine Sponsoren wegen dir.
Ich schwör's dir, also Basti, der Kranke.
Warum? Bringt Edeka keine Wurst mit deinem Gesicht mehr raus? Oder was heißt Sponsor?
Nee, du bist der Einzige von uns dreien, der Dildo-King-Sponsor hat. Also.
Ich weiß den Shit, Alter.
Oh mein Gott.
Wusste, das ist kein Witz, ne? Mein anderer Podcast, Alliteration am Arsch, ist wirklich von Dildo King gesponsert.
Du verarschst mich jetzt. Das du hast einen Schade. Podcast, der heißt Alliteration.
Mein Podcast heißt...
Alis also gehen im Center, wie heißt der
Podcast? Der Podcast heißt Alliteration am Arsch mit meinem Kumpel Reinhard Remford, der ist Doktor der Physik.
Und ja, wir haben uns gedacht, dass der
von irgendwas... Alter, der ist ganz körpertätowiert, guter Bursche. Und oh wir haben Gott. Uns...
Und ich sag, wenn Allmann treffe, Alter, so ein Doktor, ich bin tätowiert, aber ich bin auch cool, weißt du? Okay, ich habe natürlich viele Bücher gelesen, aber ich bin auch cool. Ich bin mega tätowiert. Ey, lass uns einen Podcast machen. Wie nennen wir das denn? E gleich MC zum Quadrat. Nein, das geht nicht, das ist uncool. Das ist Alliteration. Aber wir brauchen noch was Cooles. Am Arsch.
Alliteration. Yeah. Am Arsch.
Boah, Dicker. War... Darauf aber ein Club Mate.
Nein, Mann. Ey, Bro.
Organisiert den Podcast.
Nein, wir haben ja dafür extra...
Ich euch jetzt mal gegenseitig einschütteln. Ich wollte gerade erzählen, was
ja, Basti, wir
dort von Dildo King gesponsert werden. Und zwar ordentlich.
Aber das war die gleiche Marketingfirma.
Ich bin Dildo King Marketingbotschafter.
Der ist der Mann, ey, du bist der absolute King, Alter. Ich glaub's nicht, Alter.
Gib wir haben Dildo King, ja, aber vor allem die Africa Edition. Das ist bei denen so das richtige Ding.
Ja. Ja, Alter. Dildo King, also wie läuft das? Du bekommst halt, du musst du dann zwischendurch sagen, ey, ohne Scheiß, ich mag ja Dildos, aber nicht alle, weil diese hier ist auch so ein bestimmten umweltverträglicher Plastik, der baut sich ab, wenn er während der benutzt wird, oder was?
Nein, guck mal, Bruce, du musst dir vorstellen. Nein, die sagen, die müssen jedes Mal, kennst du noch Tooltime?
Ja, klar.
Genau, und so stellt der Basti das dann vor. Hi Leute, das hier ist der neue Dildo 5680 mit einem speziellen Außennoppensystem. So, Reinhard, jetzt bückst du dich mal und jetzt werden sie...
Und mal, wenn ich bin Doktor der Physik, meinst du, ich lass mich von so einem Dildo ficken? Jetzt im Ernst, musst du da was sagen oder ist es einfach nur, kommt am Anfang so ein Einspieler, ja, Dildo King, lass dich über die Dimension mal ficken. Yeah. Ja.
Wir nehmen jedes Mal vor der Folge einen Dialog auf. Also die erste Folge war, glaube ich, dass ich ein Handrührgerät in der Hand hatte und Reini, was machst du denn da? Hast du wieder ein Dildo im Arsch? Und Reini sagte, nein, ich mache mir gerade Pfannkuchen. Ich sage, hey, aber wenn du ein Dildo im Arsch haben wollen würdest, dann würdest du doch zu Dildo King gehen. Und das fand die Community sehr lustig und wir ehrlich gesagt auch. Und dass es dafür noch ordentlich Kohle gibt, ist total geisteskrank, wenn du mich fragst.
Ja, aber die
jetzt ist auch nicht
beiseite. Das ist auf jeden Fall ein wachsender Markt, ganz klar. Hier in Berlin, ich wusste
ehrlich gesagt... Besonders jetzt, Alter. Die Leute
ja, vor allem ein im Arsch wachsender Markt.
Ja,
das ist richtig cool. Richtig
also, nee, ich muss sagen, ich dachte immer früher, also jetzt haben wir echt gut Werbung gemacht für den Laden. Also Leute, es gibt auch andere Seiten, wo man sich Scheiße in den Arsch schieben kann.
Dildo Queen.
Wie zum Beispiel AfD.de. Aber Dildo, diese Dildo-Geschichte, ich habe das nur hier in Berlin, sehe ich immer Riesenplakate davon mit witzigen Sprüchen und bla. Aber ich wusste gar nicht, dass es irgendwie ganz Deutschland irgendwie... also ist das ein Berliner Ding oder was? Keine Ahnung.
Das ist ein Berliner Ding, ja.
Okay, ja, hier ist überall Werbung davon.
Wir haben irgendwann uns im Podcast immer über Dildo King lustig gemacht und dann haben die uns geschrieben, habt ihr nicht Bock, wirklich Werbung für uns zu machen?
Ja,
und dann haben wir gesagt, Alter, natürlich.
Ja, man muss sagen, es ist halt so ganz schwer. Auf der einen Seite die großen Marken, also jetzt Real Talk, so bei Hip-Hop, so haben die großen Marken ganz, ganz lange, also es fängt ja jetzt langsam an, ich bin ja bei Samsung Markenbotschafter, ich mache Logitech, ich mache dies und das, aber früher war das so, aber es ist immer noch so eigentlich, schwer als Hip-Hopper, als Hip-Hop-Szene, YouTube, Hip-Hop, bla, Ananas, dass du da an Sponsoren rankommst. Und aber die natürlich irgendwie wollen, die mit Hip-Hop zu tun haben, weil Hip-Hop das Ding ist zurzeit natürlich, das ist seit Jahren, ich meine, ich glaube nur 1Live hat das nicht gecheckt. Und Hip-Hop ist so richtig, dass damit erreichst du die Zielgruppe. Und damit wollen die zu tun haben, wollen aber gleichzeitig nicht damit zu tun haben. So, weißt du, die haben natürlich immer so ein bisschen diese Ängste, klar. Gangster-Image
wollen sie dann doch nicht
haben. Irgendwelche Images, ja, ich meine, es gibt ja nicht nur Gangster-Rap, aber es gibt ja alles Mögliche. Aber ja, und deswegen denke ich, muss ich leider das viel zitierte Beispiel bemühen. In Amerika ist alles besser. Auf jeden Fall, die haben es auf jeden Fall besser gecheckt. Da sind so irgendwelche, keine Ahnung, Dildo King Sponsorings ist dann nicht mal mehr ein Witz wert, so weißt du, das ist irgendwie normal. Es gibt zum Beispiel in Amerika kein NBA-Team, was nicht irgendwie irgendwie noch nebenbei CBD-Promotion hat, weißt du? Kein großes NBA-Sport oder Sport-Team macht nicht auch noch CBD irgendwie? Weißt du, hier in Deutschland, mach mal CBD, kannst deinen Kanal löschen. Da bist du so, oh, Digga, unseriös. Wobei ich jetzt nicht dafür Werbung machen will oder so, ich mach das jetzt nicht, aber ich will nur sagen, meldet
also
euch.
Also was
mal.
Für, ja,
meldet einfach, euch
mal. Ja, einfach, nee, welche Möglichkeiten
halt,
es gibt.
Das ja, ist welche Möglichkeiten so. Es gibt so. Weil, ja. Ey, ganz ehrlich, wir brauchen nichts zu tun. Weißt du, zum Beispiel, ein Riesenproblem war 2017 so, da habe ich gerade mein YouTube-Game so, ich habe gehustelt, Alter, da kommt gerade ein bisschen Geld von YouTube rein. Da kommt 2017, gab es einen riesen Einsturz bei den Einnahmen, bei, also wir reden über diese Werbeclips, die vor YouTube laufen, keine Sponsoringgelder. Und da sind die richtig krass nach unten gegangen, weil irgendwie YouTube oder Google, was auch immer, die der Meinung sind, Hip-Hop ist kein werbefreundliches Umfeld. Und deswegen lief bei uns auf den Videos bei YouTube vorneweg nicht mehr so viel Werbung oder nicht hochpreisige Werbung. Und das ist natürlich total scheiße für uns, weil ein anderer YouTuber, der einfach über Gaming redet oder über was weiß ich, Schminken oder all das, was es alles noch gibt, die haben 5-6 Mal mehr, kriegen die diesen bekannten, ihr wisst ja, TKP, ne, diesen 1000 Kontaktpreis, also dass sie quasi einfach viel mehr Geld kriegen, wenn eine Werbung ausgespielt wird. Einfach nur, weil die meinen, ey, Hip-Hop ist kein, aber ist nicht werbefreundlich. Aber weißt du, was ich immer sage, ist, beziehungsweise eigentlich musst du, Digga, ganz ehrlich, Hip-Hopper essen auch Snickers, wir trinken auch Cola, wir gehen auch ins Kino, weißt du so, hä? Ja. Auch ganz normale Konsumenten so, ist völliger Schwachsinn. Ich hab mal einen Podcast, den ich verfolge aus Amerika, da ist ein Kollege, der ist wirklich sehr klug zusammengefasst, der meinte, Dicker, selbst wenn du auf irgendeinem CNN irgendwas siehst von einem Syrien-Anschlag und dann kommt da so voll so ein Kameramann filmt den Krieg Richtung, und dann kommt auch Werbebreak und dann kommt auch Cola-Stickers, hast du nicht gesehen, bla. Weißt du, was ich meine? Weil am Ende des Tages, weißt du, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ja, ja.
Das ist völlig Banane. Aber ja, das ist auf jeden Fall in Deutschland.
Aber das stimmt, also zum Beispiel, wenn du bei der Bild-Zeitung bist oder bei NTV und dann gibt's ja manchmal so Videos von so Katastrophen oder das passiert ja, oder hier Motorradunfall, dann klickst du drauf auf einmal so keine ja, Ahnung, Blablabla Versicherungen ja, oder haben sie ja, das auch?
Kopfrad
und Wiesekuchen und dann auf einmal ja. Mordanschlag an einer Schule in US-Staat Texas
ja.
Und dann denkst du dir so, Koppenrad und Wiese.
Weißt ja, Dicker, ja. Dicker, wenn du Mordanschlag, so, wenn du so eine schwere Waffe trägst, ja, und du bist auf dem Weg zu einer Schule und du bist ja im Begriff, viele Leute umzubringen und die Waffe ist schwer und du schwitzt und du bist in Texas, es ist sonnig, weißt du? Emma, meinst du, da brauchst du keinen
Koppenrad und Wiese?
Da brauchst du Snickers. Alter, du musst erst mal klarkommen auf dein Leben.
Alter, du bist nicht Amok, wenn du nicht bist.
Ja, du bist nicht du selbst. Ja. Weißt du, also Snickers, hätte dieser Junge ein Snickers vorher gegessen, der hätte nicht diese Schule. Nein, aber Spaß beiseite, aber im Endeffekt ist doch klar, wir sind doch alle irgendwo auch Konsumenten gleichzeitig, deswegen finde ich das völlig Banane, das einzuteilen in, ja, das ist werbefreundlich, das ist nicht Werbung.
Darf ich dich als unseren heutigen Rap-Sperten, wie ich dich jetzt nenne, einfach mal was fragen?
Das erinnert mich an so eine Mortadella-Werbung, du darfst. Wenn ihr das noch kennt, ich weiß nicht, ihr seid ja so jung.
Alter, der Ötze hat schon einen halb runden Haarausfall auf dem Hinterkopf. Weißt du, wie alt er ist? Der ist Mitte 50, ja. Der spielt den Jugendlichen nur. Der hat noch mit Clementine gewaschen damals in den 60ern. Der ist ein richtig alter Typ. So, weißt du, der hört jetzt gerade auch nichts. Der stöpselt sich gerade erstmal das Hörgerät in seinem
Doch, doch, ich höre dich schon, Basti, aber dafür hatte ich mein erstes Mal nicht mit 17, so wie du, auch wenn ich älter bin. Ja. Habe ich vielleicht in meinem Leben, ich habe öfter gebumst als gepisst, also nicht so wie du, weißt du, ich meine?
Öfter gebumst als gepisst, das ist richtige, das ist einer so aus meiner
Kanackenspruch.
Ja, das ist mein absolute, ey, du hast unten drei Haare, aus einem kommt Wasser raus. Das ist richtige Erkan und Stefan Integration kaputt
machen. Oh nee, Ruth, Alter. Hör doch auf, warum jetzt Erkan und Stefan, Alter?
Komm, jetzt sag nicht, weil du im Game bist, hast du die jetzt kennengelernt, jetzt darf ich keine Witze mehr über die machen.
Nee, überhaupt nicht, ich habe die gar nicht kennengelernt, aber genau darum geht's halt. Warum jetzt Erkan und Stefan, Alter?
Ich hab die kennengelernt. Bruder, die beiden Integrationsbremsen, Alter.
Das ist doch für die Comedy eigentlich so der Antichrist, weißt du, für uns türkischstämmigen Comedians.
Nicht nur für die türkischstämmigen.
Ich sag's mal so, wie Bülent Ceylan sagen würde, ey, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Dann denken wir immer so, Bruder, den Akzent hast du vielleicht ungefähr straßenmäßig gut nachgeahmt, aber wo dein Haus wohnt, das hat was mit Intellekt zu tun, nicht mit Akzent, Bruder. Alle Kanaken sind doof, oder was? Nee, okay, wollen wir den jetzt nicht hier so ansaugen, aber... Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ach, egal. Auf jeden Fall, ja.
Ich wollte ja eigentlich eine Frage stellen. Basti,
bitte.
Verstehst du?
Dildo King,
du. Soll ich dir meinen? Ja, dann nehme ich ruhig Dildo King zu.
Ja. Endlich mal, ne? Assoziiert dich auch jemand mit Sex. Ne?
Ey, nein, total okay. Du kannst mich auch euer Cockschaft nennen, was immer du möchtest. Also für dich, ich stehe zu deiner Verfügung. Verstehst du? Ich bin da total offen. Also. Ja. Ich habe im Knast gearbeitet. Also ich bin nämlich eigentlich studierter Psychologe. Und womit
ach, wirklich?
Ja, wirklich. Ja, ich kann auch dir helfen, wenn du Kassenpatienten
nimmst. Mir ist nicht mehr zu helfen. Aber bitte.
Jedenfalls, wenn ich die deutsche Rap-Landschaft, besonders was jetzt so Kollega, Hafti und so weiter anbelangt, die Abu Chakas, Bushido. Weißt du, ich habe im Knast mit Schwerststraftätern gearbeitet. Und ich meine jetzt nicht Leute, die einen Goldtransporter überfallen haben, sondern Leute, die den Kopf ihrer Freundin 2 Monate lang gebumst haben, abgehakt. Also mit richtig, richtigen Straftätern.
Psychopathen.
Nicht nur Psychopathen, Serienmörder etc. Alles Mögliche. Ne?
Ja, ja.
Und ich kann die deutschen Gangster-Rapper in Relation zu den amerikanischen Gangster-Rappern einfach nicht ernst nehmen. Mhm. Also wenn du Kollegen einen Tag auf die Station bringen würdest, wo ich ein Jahr lang gearbeitet habe, würd's Kollegen danach so nicht mehr ganz, also Kollegen wäre nicht glücklich damit, sagen wir es kurz zusammengefasst. Also ich glaube, er würde sich unwohl fühlen. Mhm. Weil er dann doch nicht so ganz street ist in Relation zu den Typen, die wirklich hart sind. Also,
ja.
Verstehst du? Und das finde ich am deutschen Rap immer so sehr schwierig. Ich kann die nicht ernst nehmen. Mhm. Wenn mir jemand, also von mir aus klar, in, keine Ahnung, Berlin-Reinickendorf aufgewachsen sein und irgendwie 187 oder so, das ist von mir aus schon Gangster, aber das ist in Relation zu richtigen Gangstern oder zu richtigen Straftätern, die ich jetzt getroffen habe, ist das alles Kacke.
Ja, aber wir reden ja von Gangster-Rap, nicht Gangster.
Ja, aber das wird ja also miteinander
Gangster-Rapper
verkaufen doch.
Dass schau mal, du hast doch, du bist ja, also das ist ja jetzt, also was du jetzt, also das ist ja so Asbach, was du jetzt gerade gebracht hast, wenn ihr euch überhaupt an Asbach erinnert, die Werbung. Also es ist ja so Asbach-Vorhalt, mein Freund. Was du jetzt bringst, ist schon so dermaßen mühselig erklärt worden. Aber ich versuch's mal nochmal. Die Sache ist ja, du hast doch Sepultura gehört oder auch so Sachen wie, ich weiß nicht, ob du noch Obituary und so kennst.
Also, ja, kenne ich. Ja.
Also hast du mal drauf geachtet, was im Metal und im Trash Metal oder auch im Death Metal so gesagt wird? Gerade im Death Metal, zum Beispiel nimm Megadeth, der Gitarrist, der bei Metallica ausgestiegen ist und dann die Gruppe Megadeth gestartet hat. Weißt du, was die sagen in den Texten? Ja, hast du das jemals ernst genommen, was die sagen? Oder haben die dir ein Gefühl kreiert, ein Vibe? Weißt du, darum geht's ja eigentlich. Ich meine, dass die dann bei, das Rapper im Interviews dann immer so auch so ein bisschen so protzen, ja, und ja, wenn einer kommt, ich ficke ihn. Klar, das ist ein bisschen, aber es ist ja so ein bisschen Boxsport.
Ja, aber das ist so ein Kingstyle. Ja, ganz kurz.
Der eine, lass mich dir nur sagen, okay. Gerade hast du Haftbefehl gesagt, Bushido kannst ja komplett auch rausnehmen, das ist ja völlig eine Image-Geschichte, das weiß man ja, aber zum Beispiel Haftbefehl oder so, das ist ja jemand, der hat eine super harte Zeit hinter sich, hat dann Musik sozusagen kennengelernt als Ventil und hat sich dann, sagen wir mal, nicht sofort von heute auf morgen, ich mache jetzt Musik, ich höre jetzt auf mit allem anderen, aber es ist ja so ein Übergang, deswegen entwickeln sich die Alben auch so. Das erste Album von Hafti, was wirklich ein legendäres Album ist, ist noch sehr, sehr hart. Also du hörst die Lyrics, du denkst wirklich beim Rappen, dass er ein Messer ein Messer noch in der Hand hält. Beim zweiten Album entlockert sich das auch. Also ich will damit nur sagen, die Leute lernen, teilweise sind sie wirklich von der Straße und haben dann Musik als Ventil kennengelernt. Und Hip-Hop ist natürlich eine geile Geschichte und deswegen bin ich ja auch immer wieder dafür oder erkläre auch immer, dass man das staatlich immer mehr fördern muss in Jugendzentren und so und nicht 1 Million oder 10 Millionen im Jahr an fucking Jazz ausgeben soll oder so, weil du natürlich, weißt du, die Einstiegs sozusagen, wie sagt man, Hürde, diese Hemmschwelle, die du hast, um jetzt keine Ahnung, Saxophon anzufangen, ist eine andere, als wenn jemand wie Hafti oder andere Protagonisten aus der Szene. Weißt du, was ich meine?
Ey, Bruder, lass mal ein bisschen Saxophon spielen.
Ja, ich scheiß Saxophon. Aber guck mal, Özcan, du bist ja aus dem Break. Du bist ein Breaker, du bist aus dem Breakdance. Was brauchst du für Breakdancen?
Nix.
Ja, ganz genau. Was brauchst du für Rappen? Erstmal nix. Du kannst auf der Straße anfangen. Klar, ja, das ist, dann brauchst du auch ein Studio und so, aber du brauchst halt kein teures, keine teure Gitarre. Du brauchst keinen Klavierunterricht und so. Ich will diese Sachen nicht schlecht reden. Ich habe auch Gitarrenunterricht.
Nein,
aber ich will aber nur sagen, die Anfangshürde ist halt, also die Schwelle ist niedrig. Deswegen haben wir auch viele Chaoten in der Szene, keine Frage. Deswegen haben wir auch irgendwelche Rücken in der Szene, irgendwelche Vollidioten und so. Das ist klar, das bringt das mit sich. Aber ich will nur sagen, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, jetzt mit Gangstern in Amerika und so bla. Ich bin froh, dass das hier nicht so ist wie drüben, dass du an Waffen gar nicht rankommst und so, dass es bei einem Faustkampf bleibt oder bei einem Beleidigungen im Online und all das bleibt, weißt du? Ich bin froh, dass es sind genug Leute schon hier völlig ausgerastet. Und ich bin froh, dass sie keine Waffe dabei hatten oder so, weißt du, so wie in Amerika.
Vollkommen richtig. Und ich wollte nur ganz kurz noch dazu hinzufügen, also diese Klassifizierung der Extreme. Ja. Das ist bei uns in der Hip-Hop-Szene, ist halt wirklich so, natürlich im Vergleich zu den USA ist ganz hart. Also ein Freund von mir ist zum Beispiel Armutsforscher, der sagt zu mir auch, viele denken, die ärmsten Menschen der Welt leben in Afrika. Der sagt, nein, in Indien, in den Slums zum Beispiel, wenn du siehst, wie Menschen lebendig verschimmeln, das sind die Ärmsten der Armen. Und es gibt da natürlich ein mega Spektrum an Gewalt oder Gewaltklassifizierungen. Ja. Aber das eine tut ja das andere, sage ich jetzt mal, nicht ausschalten.
Ganz genau. Ganz genau. Erzähl es.
Ja, ich hab zum Beispiel bei mir hier in der Gegend habe ich Freunde, die halt an Drogen gestorben sind. Ich habe Freunde von mir, die im Gefängnis sind. Ich habe Freunde von mir, die andere Menschen Leute, die ich von früher kenne, die im Knast sind, weil sie jemanden umgebracht haben. Die haben ein ganz anderes Leben gehabt als ich. Aber bei mir war es wirklich so, Hip-Hop hat mich aus sowas immer ferngehalten und hat mich davon auch ferngehalten. So Leute wie Haftbefehl, das weiß ich auch, hatten biografisch, ich mache ja hier und da mal einen Gag über Haftbefehl, aber wenn man sich das mal wirklich anhört, aus welchen Kreisen er kommt, aber da gebe ich Basti ja recht. Basti, du hast vollkommen recht, die müssen das in Deutschland nicht machen. Nein, also diese Street und ich muss jetzt jemanden überfallen etc. müssen sie nicht machen, aber die sind halt in dieses Leben reingerutscht, waren gewalttätig, aber so wie Roos gesagt hat, Hip-Hop ist ein Ventil und hat ihnen dazu verholfen, davon wegzukommen oder sich auf eine andere Art und Weise auszudrücken.
Ja, Perspektiven zu schaffen. Schau mal, eine Perspektive. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Wenn jemand im Knast kommt, das weiß ich ja von meinem Bruder, und ich habe gemerkt, dem ist alles scheißegal gewesen. Eine ganze Zeit lang ist ihm alles scheißegal gewesen, weil er keine Perspektive gesehen hat. Weißt du, der hat ja gar keine Zukunft gesehen. Also einfach nur für jetzt, wir leben für jetzt. Und ich kenne ja Hafti sehr gut und habe ihn sehr, sehr lange begleitet und auch sehr oft interviewt und so weiter, deswegen, ich weiß, wovon ich spreche, gerade bei Hafti, aber wir können auch über andere sprechen. Es ist ja immer wieder, klar gibt es die einen oder anderen, die nutzen den Trend aus, die spielen das gut, die können das gut verkörpern, aber sie sind, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, nicht echt, aber das ist auch am Ende des Tages jetzt auch nicht so wichtig, weil am Ende des Tages, du als Konsument, du hörst das, du bist in einem Vibe, weißt du, ich höre doch auch beim wenn ich pumpen gehe oder, ich pumpe jetzt nicht, aber wenn ich pumpen gehen will oder wenn ich jetzt Basketball spiele oder was, dann gibt es Musik, die ich hören will, die mein Gefühl unterstützt in der Zeit. Also, ne, das ist ja klar, ist ja jetzt alles hier keine krasse Wissenschaft, was ich erzähle, weiß man ja. Deswegen, man kann das ein bisschen wie ein Box-Promotion vergleichen, man kann es mit einem geilen Actionfilm vergleichen, aber man muss halt schauen, am Ende des Tages, diese Leute, die gerade aus dem Gangster-Rap, die meisten sind sehr impulsiv, haben deswegen ein, zwei Jahre schon alle gesessen, meistens wegen Kleinkriminalität oder wegen impulsiver Gewalt, so weißt du, und kriegen das dann durch den Ventil mit Musik im Griff. Glücklicherweise, meistens ist das so. Und diese Impulsivität, das kann man halt gut in Kunst verwandeln, wenn die es denn schaffen und wenn die Betreuung haben und wenn die natürlich jemanden haben, der das schon macht und man dazu und dann ein paar Likes hier und da kriegt und dann sieht, ey, das ist eine Perspektive, ich bekomme hier auch Zuspruch, Und ich brauche nicht ne, auf der Straße, irgendeiner musste meine Schulter klopfen und sagen, ey geil, du hast den einen gestern mies die Fresse poliert.
So. Aber weil, ganz kurz.
Aber
ganz
eine Assoziation, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Es ist auch, guck mal, das Problem ist, dass diese Musik auch, guck mal, Apache zum Beispiel, 207, der macht gar nichts in die Richtung. Ja. Aber wenn du ihn sehen würdest, auf dem Bild oder sagst, hey, deutsche Rap oder bla bla, würden alle sagen, wieder diese Möchtegern-Gangster. Nein, er hat zum Beispiel wieder eine ganz andere Welt eröffnet. Ganz gar nichts mehr. Mit Gangs und hey, ich erschieß dich, ich knall dich ab, sondern es ist einfach geile Musik, wo er halt sagt so, hey, er hat aber eine Street Credibility, das muss man ihm sagen. Er sagt halt, ich bin nicht einer von euch, der von seinem Vorschuss sein fettes Auto kauft, sondern ich zahl's wirklich bar, weil ich die Kohle hab. Also er redet schon hart, aber er sagt halt nicht, hey, ich hab den umgebracht oder den umgebracht, sondern hat auch tolle Texte, muss ich ehrlich sagen.
Darf ich jetzt kurz was sagen?
Ja. Ja, die Sache ist, ja Basti, okay. Du kannst gleich was sagen. Als Gelsenkirchener kennst du das ja, stell dich hinten an. Am Ende auch beim, ich habe mal versucht, mit dem Bundespräsidenten Steinmeier zu sprechen darüber, ob wir den Soli mal Gelsenkirchen geben können, weil ihr braucht das
wirklich. Alter, das sagt ein Sacker aus Essen, alten Essen, ey.
Nee, ich muss ehrlich sagen, die ärmste Gegend, Basti, kein Spaß, ne, kein Spaß. Die ärmste Gegend in Deutschland ist ein Bericht, aber ist schon ein bisschen älter, ist ein Jahr oder so alt, aber wird sich nicht viel verändert haben, ist tatsächlich nicht Altenessen, aber Altenessen gehört so dazu, aber ich glaube, diese Grenze, wie heißt diese diese Bahnlinie 107?
Katernberg,
ganz genau, die so ganz so an euch angrenzt.
Da bin ich aufgewachsen.
Ey, immer Revierpark bin ich aufgewachsen, Dicker. Ich war immer Revierpark, Mann.
Was für Revierpark? Ich war auch Revierpark.
Ich war immer Revierpark, Dickerchen. Ich bin richtig auseinandergegangen, den Basketplatz auseinandergegangen.
Krass, echt jetzt? Willst du Bastian Bielendorf und Ruske deinen Mann nehmen?
Willst du mich verarschen? Du warst also im Revier. Nein, jetzt mal ohne Quatsch. Du warst am Basketballplatz Revierpark früher.
Ja, du warst doch der
Spieler. Ich war auch am Basketballplatz Revierpark.
Ja, dann schulde ich dir auf jeden Fall noch Geld, weil ich habe da vielen Leuten das Handy geklaut. Nee, aber ich habe gar keine Handys. Aber ja, da habe ich habe sehr viel Tennis da gespielt. Da gab es nämlich diesen gummierten Tennisbereich. Und dann später haben wir die Liebe zu Basketball gefunden. Und dann war ich nur noch da am Basketball zocken, Mann. Wir waren mein bester Freund Pavis, der übrigens hier auch neben mir steht, wir waren als Kinder, haben wir immer die 107 und damals noch die 127 bis zur Trabrennbahn. Da mussten wir aussteigen, weil dann war es schon Gelsenkirchen und unser Ticket ging nicht weiter und wir mussten eine Haltestelle immer laufen. Immer.
Das stimmt.
Oh Mann, Alter. Und weil da kam immer ein Conti, Alter. Wir sind manchmal schwarz, aber wir waren Schisser, Mann. Wir haben uns in die Hose geschissen.
Aber da sieht man einfach, es ist egal, wo man herkommt. Es ist egal, was man macht oder was man hört oder wo die Interessen liegen. Es gibt immer noch Gemeinsamkeiten, gerade wie bei euch. Der eine auf der anderen, einer der erfolgreichsten Moderatoren und Interviewer und auf der anderen Seite ein tagesüblicher Comedian wie Basti.
Ja, handelt. Der einzige Grund, warum er bei 1Live einen Job bekommen hat, ist, weil er Allmann ist. Die Kanaken mussten sich hocharbeiten auf jeden Fall. Wir haben viel gerissen, ist klar.
Nein, aber ich sag wirklich,
ich Leute,
uns verbindet.
Sogar vom Plastik lässt er sich jetzt bumsen.
Genau, von Dildo King. Und uns verbindet viel mehr. Ich hätte wirklich, Bruce, ich würde am liebsten 10 Jahre noch mit dir reden, auch mit Basti. Ich finde die Runde gerade so interessant, weil wieder so viele Gemeinsamkeiten da sind, aber halt auch Sachen, wo wir uns alle besser kennenlernen. Aber leider haben wir die Zeit nicht. Ey Leute, vielen Dank.
Willst du das Gespräch gerade beenden? Was ist los bei dir, Alman?
Bro, wir sind schon 1:07, du Fischmeck.
Wie lange seid ihr denn?
45 Minuten.
Mit Beisenherz haben wir 90 Minuten gequatscht.
Ja, und deswegen haben wir gesagt, 45 Minuten.
Willst du jetzt meinen Neubuddy Roos hier einfach abwürgen, während wir mit dem Mickey 90 Minuten gemacht haben? Was für ein Fischmeck bist du denn?
Er hat es nicht so mitbekommen. Wir sind angehalten von der Redaktion, dass wir 45 Minuten machen. Deswegen muss ich jetzt abmoderieren.
Verstehst du, ich ficke die Redaktion. Du kannst mich.
Guck mal,
ich hätte mit meinem Ruß zu Ende reden, verstehst du? Ich habe noch nicht mal meinen Satz.
Bro, wenn ich das sagen würde.
Basti, also ohne Scheiß, ne? Du bist genau wie die Typen, die mich an der Uni immer begrüßt haben mit so erhobenen zwei Fingern, so wenn du deine Hand so eine Knarre formst und dann von oben so nach unten yo yo sagst, weil die wussten, ich mach irgendwas mit Hip-Hop. Die wussten, ich mach irgendwas irgendwas mit Hip-Hop. Und ich
komme. Nein, die sagen nicht Yo-Yo, Roos, die sagen Hyper, Hyper.
Ja, oder so. Und wie du die ganze Zeit den Kanaken-Slang hier raus hast und ich die ganze Zeit denke so, boah, ich bin bei 1Live, ich muss mich benehmen, damit die meine Songs spielen. Ich sag die ganze Zeit nichts und der die ganze Zeit, Fotze, da, jetzt sagt er immer, mein Neubody Roos, immer, ich fick die Redaktion. Bruder, hast du Bushido mal umgehört oder was? Was ist denn los?
Ich habe jetzt die Vollmacht von Bushido hier. Wir hatten das Woche. Ich habe jetzt Recht an all seinen Songs und ich habe keinen Bock mit euch strichern hier.
Oh Mann.
Aber trotzdem werde ich noch den Satz zu Ende sagen.
Ja, bitte.
Weil ihr habt jetzt 5 Minuten lang habt ihr euer kleines Philosophie-Bla-Bla-Hip-Hop-Seminar gehalten darüber, was für eine dumme Frage ich eben gestellt habe, ihr blöden
Strichler. Ja, dumm waren sie nicht, aber ist halt Asbach.
Ja, ja, Asbach, lutsch mich. Am Ende geht es ja darum, dass die Typen, die das immer so breit treten, weißt du, der Hafti, bla bla, was für harte Typen das sind, dass ich das anstrengend finde, weil du gabst als Beispiel, gabst du zum Beispiel sowas wie Trash Metal Slayer.
Ja.
Der Sänger von Slayer, Tom Araya, der geht mit seinen 12-jährigen Kindern auf den roten Teppich, steht da mit seiner Frau und tut halt nicht so, als wenn er in seiner Freizeit irgendwie ausgehöhlte Totenköpfe vögelt. Ja,
aber Machthaft auch nicht. Der geht mit seinem, übrigens war ich gestern, letztens war ich mit seiner Frau und dem Zweijährigen und dem Neugeborenen und so weiter, waren wir auf dem Videodreh und es war mehr Familienfest als irgendwas. Das wird auch nicht geheim gehalten und der macht auch nicht die ganze Zeit auf Gangster. Wie gesagt, die Entwicklung ist wichtig. Also wenn einer 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang immer noch so tut, als ob er wirklich mit den Millionen, die er auf dem Konto hat, immer noch so mit Messer in Neukölln abhängt, das ist natürlich Quatsch. Aber das wird auch in der Szene so besprochen. Das ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit sagen, ja klar, ja, immer Angst vor dem. Nee, aber bei Haftis erstem Album, so ungefähr, ne, da kannst du mir noch glauben, da war das Geld immer noch von woanders mehr als, kam das Geld von woanders öfter als von der Musik. Ja. Aber das ändert
nicht,
sich ja
gar nicht. Ich will gar nicht auf Hafti rumhauen. Ich,
ja, oder jetzt als Beispiel halt.
Aber ich meine, so Leute wie Chata oder so, keine Ahnung, der jetzt im Knast war wegen Golddiebstahl und so, und das ist ja auch dann künstlerisch verarbeitet, in Anführungszeichen.
Ne?
Und der propagiert ja schon, nimm dir, was du kriegen kannst mit vollen Händen so. Ne? Und das ist, wenn du 12, 13, 14 Jahre alt bist und sitzt auf dem Schulhof und hörst die Mucke, dann ist das schon was.
Genau das
ist
richtig.
Alter, geil, der Typ, der mir jetzt hier, den ich gerade höre, der ist im Knast gewesen wegen Golddiebstahl.
Geil.
Der Lifestyle mit seinem Auto, bla 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 und seinen Bitches und was weiß ich. Ich finde den Einfluss, den das nimmt auf junge Leute, das klingt jetzt sehr...
Aber Basti, ich wollte gerade sagen, weißt du, was ich denke? Du bist einfach scheiße alt geworden. Weil Basti, guck mal, ich sag dir, ich verstehe ja, was du sagst. Das ist ja klar. Aber schau mal, erstmal, also, ne, ich bin hier nicht der Verteidiger von, ich bin nicht der Anwalt von Chata und vor allem gar nicht diese ganzen Sachen, die er gemacht hat.
Wo man auch sagen muss, dass Chata oder Shiva eigentlich, was heißt eigentlich, ein total netter, cooler Typ ist.
Mega.
Ja, also klar auch, hat er...
Die sind super.
Ja, habt ihr auch. Also klar haben die harte Sachen gemacht, aber ich denke so, jeder, er hat auch dafür halt abgesessen, gebüßt. Ich meine, guck mal, ein Hoeneß, der
verfickt
den Staat um 100 Millionen Euro, ist ein Jahr im Knast, darf nach 3 Wochen darf er immer wieder zu sich nach Hause und dort chillen. Und danach ist er wieder Bayern-Präsident, aber da sagt keiner voll der Kriminelle, weil alle sagen,
nein, 100 Pro.
Abgesessen. Also,
aber wenn Uli Hoeneß einen Song darüber rausbringen würde, wie geil
Aber warte mal, Basti, er ist ja kein Musiker, aber macht er das nicht genauso, nur nicht in Song? Stellt er sich nicht wieder dahin und versucht das alles geil darzustellen, weil wir hier in Bayern, wir haben hier das und das. Schau mal, du Özcan, das war echt ein geiles Beispiel. Ich will damit nicht Hoeneß angreifen. Guck mal, ich will nur sagen, wenn jemand seine Straftat sozusagen verbüßt hat und wir leben ja in einem Rechtsstaat und so weiter. Ja, guck mal, wie lange wollen wir den noch drauf rumhacken? Der hat genug gesessen dafür, dass er Zahngold geklaut hat. So, weißt du, am Ende des Tages hat der Zahngold geklaut. Weißt du, was ich meine? Also von daher, ich will das jetzt auch nicht kleinreden oder so, aber ich will nur sagen, der hat doch dafür ein paar Jahre gesessen.
Ja.
Und ich will nur das andere mit dem propagieren, wo ich gerade sagte, Basti, du bist alt und so weiter. Ich habe mein Leben lang Cypress Hill gehört. Ich liebe Cypress Hill, B-Reals, Stimme, alles. Ne? Ich habe auch immer Nirvana gehört und so. Ich hab jahrelang Techno aufgelegt, habe auf Ibiza gelebt und Techno aufgelegt und produziert ohne Ende. Ich habe aber trotzdem nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich habe auch nicht mal angefangen zu kiffen, obwohl jeder Song von Cypress Hill, jeder Song, ist eigentlich ein Kiffersong. Das habe ich Jahre später erst überhaupt verstanden. Für mich war der Vibe cool. Ich höre gar nicht genau hin. Ich feiere. Ich habe Tupac gehört, wie jeder Rap-Fan. Ich habe Tupac von oben bis unten gehört. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, mir eine Knarre zu holen.
Also oder Snoop Dogg oder
Snoop, nimmst du.
NWA, ich meine, hey.
Fuck the Police, ich hab Ice-T gehört, Cop Killer habe ich gehört. Den ganzen Tag Cop Killer war auf indiziert. Ja, Mann, ich fand das geil. Das ist indiziert, das ist schwer zu kriegen, auf Tape aufnehmen, dies, das. Aber Brudi, Alter, meinst du, ich komme auf die Idee? Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden geschlagen. So. Ja. Die Sache ist, am Ende des Tages will ich nur sagen, man sagt ja auch, also ich will nur sagen, wenn du, das ist nicht der eine Faktor. Du bist jetzt wie so ein Politiker, der sagt, Killerspiele machen aus Jugendlichen Killer. So, das ist ja alles Quatsch, Mann. Also das ist ja wohl, ne, Basti, hast du heute hier nochmal was mitgenommen?
Ja, ja.
Ja, komm, überweis jetzt dein Dildo, Mann, hier.
Hey, jetzt hört mal zu. Und ich mache jetzt einen Vorschlag. Ich nehme den Basti mit. Wir treffen uns mit Roos und gehen zu Katar und Haftbefehl und machen uns einen schönen Abend und geben dem Basti einen Gangster-Rapper-Namen. Und das war Bratwurst und Baklava.
Ich bringe Monopoly mit. Und ich mache auch vorher kleine Drinks mit Schirmen drin, okay?
Als richtiger Allmann darfst du nicht Monopoly zu Kanaken mitbringen, Brudi. Du verlierst safe. Was Özcan, noch zum Schluss bitte. Weißt du, was ein Allmann mitbringen würde? Aber ich spiele das auch gerne. Siedler, Bruder, Siedler. Komm.
Ja,
so ein Tauschen Heu, Bruder. Ja. Gib mir zwei Heu, du kriegst eine Kuh.
Oder und Risiko. Ja, genau. Ja,
das. Und ich mache Tomate Mozzarella. Okay, wir machen uns
das wird super.
Wir alle zusammen.
Tomate, wir sehen uns im EKZ.
Auf jeden Fall.
Siedler im EKZ, mit Hafti. Genau. Ein guter Abend.
Vielen Dank, Roos. Du bist
danke der Beste. Für die Einladung.
Vielen Leute, checkt auf jeden Fall auch Roos World. Roos ist auf Instagram, auf Facebook, Roos World YouTube-Channel und hiphop.de. Auf jeden Fall überall Instagram, Twitter und. Und wenn es eine Schlägerei gibt, ruf nicht den Basti. Peace out, Mother Brothers in the Hood. Give it up. Peace.
Peace out.
Hey, Roos, Mann. Danke, Alter.
1 Live. Bratwurst und Baklava.